Ja, hi zusammen zu Technik aufs Ohr. Wir sind heute thematisch und geografisch ganz im Nordosten von Deutschland angekommen, nämlich auf Rügen, da wo viele Deutsche jedes Jahr im Sommer Urlaub machen. Unser Gast Frank Scholker, der arbeitet dort aber, also lebt und arbeitet dort. Und zwar ist er dort Plantmanager. Erstmal hallo Frank Scholker, danke, dass du da bist.
Hallo Eike, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
Und die Sarah ist natürlich auch wieder dabei.
Na klar, hallo.
Wie immer. Ja, Frank, was macht denn ein Plantmanager denn?
Ja, mit Freude ein Teil der Energiewende sein, wäre die Kurzantwort. Und etwas länger als Plantmanager bin ich sozusagen der Kraftwerksleiter. Und die Hauptaufgabe ist, ich kümmere mich um den sicheren und effizienten Betrieb unseres Offshore-Windparks Arkona.
Es geht also um Offshore-Windpark, der dort gebaut wird gerade.
Genau, wir sind ein Kraftwerk, genauso wie man das kennt von Braunkohle oder anderen Kraftwerkstypen. Mit allem, was dazu gehört. Und ich darf als Plantmanager im Neudeutschen, als Kraftwerksleiter mich da um den Gesamtbetrieb kümmern. Und ja, wie man sich das so vielleicht vorstellt, ne, sehr facettenreich. Wir haben Techniker dort, wir müssen Wartungsarbeiten durchführen, Entstörung durchführen und ja, was alles dazu gehört. Ne, vom Thema Arbeitssicherheit bis Einkauf, Materialien, die ganze Logistik, und so weiter und so fort. Ne?
Kann man sich das auch so vorstellen, dass du dann morgens erstmal aufs Schiff steigst und dann erstmal rausfährst zu einem Windpark? Oder wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag von dir aus?
Also das ist die romantische Vorstellung, die ich so auch gerne verkaufe. Ja, dem Rügener Sonnenaufgang entgegensegeln.
Wunderbar.
Das klingt wirklich schön.
Ja. Was ich auch sehr, also ab und zu auch gerne mache und auch machen darf. Naja, als Ingenieur ist der Arbeitsalltag, wie man das so kennt, oft natürlich geprägt durch viele Meetings und Abstimmungen und so weiter. Aber um euch so ein bisschen den Alltag im Kraftwerk darzustellen, wir haben ein Schichtsystem, Techniker, die vor Ort sind. Und das, also mein Arbeitsalltag startet morgens um 7 Uhr mit dem Toolbox-Talk.
Da trifft sich
die gesamte Mannschaft und bespricht, wie ist das Wetter, ne, so eine Sicherheitseinweisung, sind alle da, alle stehen dann im Lager mit voller Schutzausrüstung und sind in Teams eingeteilt. Jeder weiß, was er zu tun hat an dem Tag, sei es Wartung, sei es Entstörung. Und dann geht man von dort zusammen aufs Schiff, die Ersatzteile und Werkzeuge werden aufs Schiff geladen und dann fährt man raus in den Windpark. Dort arbeitet man dann den ganzen Tag an einer oder mehrerer Anlagen oder auch auf dem Umspannwerk. Und dann kommen die Jungs abends zurück und dann gibt es ein Debriefing und das alles wird wieder eingeräumt und für den nächsten Tag vorbereitet. So, das ist sozusagen auf der technischen Seite der Hauptaspekt. Und mir ist es wichtig, morgens immer dabei zu sein, dass man den Technikern, ne, diesen ganzen Tag offshore, dass man nochmal Hallo sagen kann, einfach so ein bisschen spürt, was ist los. Wetterlage ist für uns immer sehr wichtig.
Klar, das stimmt.
Dann Arbeitssicherheit.
Wird man ja nicht rausfahren können, wahrscheinlich.
Das heißt, der Windpark, der steht schon und ist schon am Netz auch? Oder ist der gerade noch im Ausbau oder ja ans Netz bringen sozusagen?
Also wir sind letztes Jahr in den Betrieb gegangen. Ist jetzt also das zweite Betriebsjahr für uns. Für mich persönlich ein Riesenhighlight. Wir sind am 1. Januar 2019 dann in die Betriebsphase gegangen und hat mein Team übernommen, was ein extrem cooles Gefühl war. Man hat das Gefühl, alle machen Feuerwerk für dich. Ja. und haben also dann die Verantwortung intern übernommen. Ja, April gab es eine große Eröffnungsfeier mit Merkel, die ja da ihren Wahlkreis hat.
Ja.
Und ja, das erste Jahr haben wir jetzt gut überstanden mit Wartungskampagne. Und ja, jetzt geht es dann in das zweite Betriebsjahr.
Was meinst du mit Wartungskampagne? Also wie kann man sich das vorstellen? Was wird da alles genau abgedeckt?
Müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen wie beim Auto. Man hat da einmal im Jahr irgendwie Reifenwechsel, du musst Flüssigkeit nachfüllen, du musst ab und zu zum TÜV und so ähnlich ist das bei uns auch. Mhm. Wir haben einen Wartungsplan, wo man sagt, einmal im Jahr fährt man zur Anlage und macht gewisse Checks. Ja. Und dann gibt es natürlich auch, dass innerhalb des Jahres irgendwie was kaputt geht. Da muss man das entstören. Und dann gibt es aber auch Kampagnen, wo man sich die Sicherheitsaspekte der Turbine anschaut. Da ist ja ein Lift zum Beispiel. Ne? Die Anlagen sind 100 Meter hoch. Das ist ein Lift. Der muss genauso gewartet werden wie in einem Hochhaus. Und wir haben auch Sachverständige, die uns prüfen, die unabhängig sind, wie zum Beispiel der TÜV, der dann auch vorbeikommt und sich gewisse Sachen anschaut. Mhm. Ihr könnt euch vorstellen, dann so eine Windanlage, die da draußen steht, Wind und Wetter, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, Korrosionsschutz ist ein großes Thema, generell
Umweltschutz. Das heißt Korrosionsschutz?
Korrosionsschutz, ne, wenn etwas rostet.
Okay.
Ah,
das heißt, da muss man einfach Inspektionen durchführen, naja, und auch Wartungstätigkeiten. Mhm. Das sind ja elektrische Anlagen, die dann gecheckt werden und ab und zu müssen auch mal Teile ausgetauscht werden.
Wie oft geht was kaputt?
Zu oft ist wahrscheinlich die richtige Antwort. Also wir haben immer wieder Einsätze, das ist klar. Man kennt es ja auch, wenn der Windpark online geht, muss sich das erst alles ein bisschen einspielen. Man kennt das ja als Ingenieur, diese Badewannenkurve, dass oft am Anfang der Fehler auftreten. Toi, 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 wir haben eine sehr stabile Turbine und auch eine, die sehr ausgereift ist. Mhm. Eine der letzten Batches, die davon produziert wurde. Das heißt, wir hatten jetzt einen sehr guten Start. Aber nichtsdestotrotz, wir fahren also mehrfach im Jahr zu jeder Anlage.
Wie viele Anlagen sind das dann insgesamt in diesem Kraftwerk?
Also wir haben bei uns 60 Windkraftanlagen von Siemens, eine Direct-Drive-Turbine. Wir haben da 6,4 Megawatt pro Anlage und eine Gesamtkapazität von 385 Megawatt. Und wenn man das jetzt mal umrechnet, das sind irgendwie technische Zahlen, wenn man das übersetzt, produzieren wir Strom für ungefähr 400.000 Haushalte.
Okay.
Ja, wenn man so den deutschen Durchschnitt.
Das ist schon mal einiges.
Ja. Genau.
Wie ist denn, wie läuft so eine Planung von so einem Kraftwerk ab? Also, oder dann auch, wie baue ich denn so eine Anlage dann ins Meer rein? Weil es ist ja nicht so, dass jetzt diese Anlage direkt am Strand steht, wo ich irgendwie eine Wassertiefe von 1-2 Meter habe, sondern geht es ja richtig tief runter. Also, wie kann ich mir denn auch so eine Planung und so einen Bau dann tatsächlich vorstellen?
Ja, also gute Frage. Stopp mich, wenn ich zu weit ausführe. Also im Prinzip muss ich dir vorstellen, unser Windpark ist 35 Kilometer entfernt von der Küste. Das heißt, man schaut sich erstmal den ganzen Baugrund an. Da werden Surveys gemacht, da fährt man es im Schiff ab. Da gibt es noch irgendwie Objekte aus dem Weltkrieg und Bodenbegebenheiten müssen untersucht werden. Dann ist es so, dass wir Fundamente in die Erde rammen. Das sind sogenannte Monopiles. Das sind also lange Stahlrohre, die reingerammt werden. Mhm. Die sind unterschiedlich lang, also bis zu 80 Meter können die lang sein, hängt auch ein bisschen davon ab, wie tief das Wasser ist. Ne? Das kann ja 23 bis 37 Meter ist das bei uns im Windpark. Mhm. Und dann kommt auf jedes dieser 60 Fundamente ein sogenanntes Verbindungsstück. Das ist nochmal so 16 Meter hoch, da ist dann eine Leiter dran, da sind ein paar elektrische Komponenten dran und eine Plattform mit einem Kran. Und dann im nächsten Schritt kommt da drauf ein Turm und die Windanlage an sich. Wo dann die Rotorblätter noch installiert werden.
Mhm. Und im Innenleben, also du sagst ja gerade, es gibt einen Aufzug und so weiter, also was ist innen drin alles vorhanden, was muss da eingebaut werden?
Ja, also da ist der Vorteil, das liefert der Windkraftanlagenhersteller ja komplett. Also man müsste sich vorstellen, ihr habt eine Gondel, in dieser Gondel ist halt der Generator drin und die Umrichter und alles, was dazugehört. Und das wird, die Türme werden an Land vormontiert, dann aufs Schiff, auf so ein Installationsschiff gebracht und dort im Windpark dann installiert. Was vor Ort noch passiert, also wenn man den Turm hat, kommt die Gondel oben drauf und dann wird jedes der drei Blätter einzeln dran montiert.
Mhm. Okay.
Jetzt kommt der Trick. Jetzt habt ihr 60 einzelne kleine Kraftwerke da stehen. Die müsst ihr alle noch miteinander verbinden. Mhm. Das ist die sogenannte Innerparkverkabelung. Das heißt, wir haben 10 Strings, wo man sagt, die einzelnen Turbinen, die 60, werden miteinander verbunden.
Inwiefern? Also digital oder wirklich über Kabel?
Genau, mit einem Seekabel.
Aha.
Also, okay. Mhm.
Das heißt, ihr müsst, also in der Mitte steht ein Umspannwerk, das müsst ihr da auch noch zwischendurch, das darf man nicht vergessen, auch noch zwischendurch hinsetzen. Das Umspannwerk, da laufen alle Turbinen zusammen. Das heißt, muss ich vorstellen, ja, als Beispiel jetzt, ne, da stehen dann 10 Turbinen in einer Reihe, die sind immer kabelmäßig verbunden, Standort zu Standort, und alles läuft dann sternförmig im Umspannkraftwerk zusammen.
Ah, okay.
Von dort führt dann ein großes, dickes Exportkabel an Land, Lubmin, und dort geht es dann in das Stromnetz.
Ins Netz rein.
Ja.
Wie lange dauert das denn, bis das alles mal fertig ist? Also ein halbes Jahr oder länger?
Ja.
Ich habe keine Vorstellung, wie lange das dauert.
Also es hat mehrere Jahre gedauert, die Entwicklung, die ersten Gespräche mit der Behörde und so, das startet alles Jahre im Vorfeld. Ja. Dann in 2017 wurden die ganzen Erkundungen gemacht und dann die erste Installation und dann geht das so schrittweise. Die eigentliche Turbineninstallation findet dann sehr schnell statt. Das eine Turbine pro Tag kann man da installieren. Mhm. Dann kommt es natürlich immer auf Wetter und so an. Ne? Aber so 1,5 bis 2 Jahre Bauzeit kann man da rechnen.
Okay. Ja. Okay.
Das ist im Prinzip also eine Baustelle auf hoher See.
Absolut.
Und, da ist natürlich, also stelle ich mir jetzt so vor, wenn man hat ja immer so ein bisschen Wellengang und dann diese ganzen Arbeitsschritte, das ist schon eine Herausforderung, oder? Also das ist ja jetzt nicht so, wie wenn ich an Land jetzt so eine Anlage aufstellen würde. Da geht es auch um Wetter, aber jetzt vom Untergrund, der bewegt sich ja nicht.
Genau, also es ist eine besondere Herausforderung, die gesamte Logistik, und ihr müsst euch vorstellen, es ist eine Schwerlastlogistik. Also wir reden ja dann von Komponenten, die mehrere hundert Tonnen schwer sind. Das Umspannwerk ist am schwersten, also allein das Fundament wiegt 1000 Tonnen und dann nochmal 3000 Tonnen sozusagen die Topside, also das Umspannwerk an sich, was draufgesetzt wird. Aber auch natürlich so eine Gondel, so eine Turbine wiegt 200 Tonnen. Mhm. Das sind enorme Gewichte und die Fundamente sind noch schwerer. Die schwimmen quasi, die sind in Rostock hergestellt worden und sind dann hingeschwommen. Und dann hat man die quasi aufgerichtet und reingerammt. Das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Bei den Schiffen müsst ihr euch das so vorstellen, das sind Jack-Up-Vessels. Das heißt, die können sich an 6 Beinen aus dem Wasser rausheben. Und dann habt ihr so eine Art Plattform, mit der kann man dann kranen, so vereinfacht gesagt.
Wie hebt sich das raus? Kann man das irgendwie also beeinflussen?
Also ihr müsst, das ist jetzt für die Hörer wahrscheinlich schwierig, aber ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ein riesiges Schiff, das ist wie so eine Art Plattform. Und da sind einfach 6 große Metallstäbe, 3 an jeder Seite, natürlich entsprechend an den Ecken. Und die werden dann langsam in das Wasser reingefahren und irgendwann berühren die ja den Boden. Mhm. Und dann hebt sich das Schiff an diesen Füßen quasi hoch aus dem Wasser raus.
Kann ich mir vorstellen.
Und da muss man natürlich erstmal den Boden sich richtig anschauen. Du kannst ja nicht, das muss ja eine gewisse Standfestigkeit haben. Und der ganze Vorgang dauert natürlich, ne, so ein Schiff wiegt ja auch etwas, aber dann hat man so eine Art stabile Plattform. Mhm. Und von dort kann man dann kranen. Mhm. Das war dann so, dass wir also im Port Mukran unseren Installationshafen hatten. Dort wurden die Sachen auf das Schiff draufgeladen, mehrere Anlagen in den Einzelteilen. Dann ist man hingefahren zum Windpark, das dauert natürlich seine Zeit, und hat dann die einzelnen Turbinen installiert. Mhm. Wir im Betrieb arbeiten mit so sogenannten CTVs, Crew Transfer Vessel. Das sind so 12 bis 24 Packs, also Personenschiffe, mit denen wir morgens rausfahren. Mhm. Müsst ihr euch vorstellen, das dauert ungefähr eine Stunde, bis man in dem Windpark drin ist. Und das Schiff hebt sich nicht aus dem Wasser raus, sondern man muss sich vorstellen, an dem Fundament ist eine Leiter dran. Und damit die Techniker übersteigen können, drückt dieses Schiff vorne gegen die Leiter. Da ist so ein Fender dran. Mhm. Ja. Und durch die Reibung erwärmt sich das ein bisschen und haftet dann vorne, während das Schiff hinten noch mit der Welle hoch und runter gehen kann. Und dann steigen die Techniker über.
Mhm. Wie so ein Magnet, stelle ich mir das gerade vor. Also, dass es so andockt und dann stabil bleibt und dann kann man aussteigen.
Also der Kapitän muss schon mit unterschiedlich, je nach Wetter, aber 70-80% der Schiffleistung schon dagegen drücken, damit das haftet. Mhm. Und dann im besten Fall klebt es sozusagen vorne fest und bewegt sich hinten. Und da muss der Techniker rüberklettern, die Leiter hoch, ist natürlich gesichert dabei und steigt dann in die Turbine ein.
Wahnsinn, muss man aber auch schwindelfrei sein.
Das und seefest wahrscheinlich auch, ne? Also ich glaube, das ist auch so eine Herausforderung.
Wenn wir noch zu den Anforderungen kommen, wenn man offshore arbeiten will, eine gewisse Seefestigkeit.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Keine Höhenangst
haben. Wäre schon mal nichts für mich.
Wie viele Personen sind da so unterwegs oder wie viele arbeiten dann faktisch jeden Tag dort in einem Kraftwerk?
Also das ist sehr unterschiedlich. Ich hatte eben schon erwähnt, dass wir die Sommerkampagne haben. Das ist sozusagen unsere Hochsaison. Weiß nicht, ob ihr das wisst. Im Sommer ist einfach weniger Wind. Mhm. Winter entsprechend mehr, ne, durch die thermischen Unterschiede. Das heißt, wir versuchen, die Wartungsarbeiten in den Sommer zu legen. Bisschen angenehmer von der Temperatur, ein bisschen Sonnenschein und weniger Wind, sodass wir weniger Produktion verlieren. In meinem Team haben wir pro Schicht, wir haben da pro Schicht immer ein Team, so eine genannte Baseload im Winter, wo man nur ein Störungsteam hat, was bei Bedarf rausfährt. Das ist unterschiedlich. Das können 6, 7 Leute pro Schicht sein, manchmal weniger. Und im Sommer sind es große Kampagnen. Also da haben wir 2 Schiffe, da sind bis zu 50 Leute dann draußen auf einmal. Um dann an das Schiff, müsst ihr euch vorstellen, das ist morgens wie so ein kleines Taxi. Das fährt die einzelnen Windturbinen an und setzt die Teams über. Ne? Also dann morgens der MC sagt dann wunderbar, ihr beiden sollen die
eigenen. Wer ist der MC?
Ist das der Chef oder der Kapitän?
Wie so ein DJ.
Ja. Ich glaube, DJ ist vielleicht eine gute Beschreibung. Er gibt den Beat vor. Ja, ja, Verzeihung, man ist dann immer so ein bisschen dran.
Nee, bildlich ist immer gut.
Also, der Maintenance-Koordinator, wie wir ihn nennen, der plant alle Aktivitäten. Mhm. Der setzt sich heute hin und sagt, okay, super, ihr beide seid morgen Team 1, ihr beide seid Team 2, ihr geht bitte auf die Anlage AB, also Arkona Becken AB01 oder ihr macht AB05, ihr macht folgende Jobs, ihr braucht die Werkzeuge etc. Und der plant das immer in diesem 2-Wochen-Schicht-Rhythmus, die arbeiten. Und der morgens beim Toolbox-Talk macht auch die klare Ansage, wir fahren raus, das Wetter ist okay, kein Nebel, gute Sicht, die Welle ist nicht zu stark, können wir machen. Und immer wenn tagsüber etwas ist, der sitzt im Control Room, das ist vielleicht so ein bisschen, wie man es auch vom Kraftwerk kennt, nur nicht ganz so groß wahrscheinlich, und der koordiniert alles. Ja, und da ganz wichtig auch, im Falle des Falles ist er auch verantwortlich für die Rettungskette, er ist Ansprechpartner, wenn Techniker eine Frage hat, er spricht auch mit dem Kapitän vom Schiff, also er koordiniert alles, deswegen auch
Koordinator. Aber der sitzt dann an Land oder ist er mit?
Der sitzt an Land.
Auf dem Wasser, ja. Okay.
Und der macht viel im Tagesgeschäft. Und dann haben wir, das alles jetzt dieses Neudeutsche, einen Production Manager sozusagen als Betriebsleiter für die Schicht, der dann etwas übergeordnet plant. Und wir haben Ingenieure im Team, die Kampagnenplanung machen. Ja, also wenn du jetzt sagst, Frank, mir ist aufgefallen, Korrosionsschutz hier, dort, wir haben ein paar Anlagen, wo wir nochmal nachstreichen müssen, dann würde man Kampagnen planen. Ne? Dann schätzt man, okay, ich schaffe eine Anlage oder zwei Anlagen pro Tag, ich habe 40 Anlagen, die betroffen sind, eine Kampagne von 20 Tagen. Und da brauche ich Schiffskapazitäten, ich brauche eine Arbeitsanweisung, ich brauche ein Risk Assessment, also was sind gefährliche Tätigkeiten, die hier stattfinden. Und das alles zusammen nennt sich dann Kampagnenplan. Das passiert auch.
Wie weit, das würde mich mal interessieren, kann dann quasi euer Windpark deutsche Haushalte versorgen? Also reicht das jetzt auch bis NRW oder ist das wirklich nur für den Norden gedacht?
Also es ist ja streng getrennt. Wir kümmern uns um die Erzeugung und 50 Hertz als der Netzbetreiber dann um das Netz. Und 50 Hertz ist halt stark im Nordosten dann dort für die Versorgung zuständig. In dem Gebiet, größter Abnehmer, soweit ich weiß, ist Berlin. Also es wird ja schon darauf geachtet, dass das dort lokal verwendet wird. Ne? Aber die genaue Einspeisung und sowas, da müssen wir jemanden von 50 Hertz einladen. Unser Fokus ist, ganz klar so viel wie möglich zu produzieren. Das ist unser klarer Arbeitsauftrag. Und dann 50 Hertz kümmert sich um die Netzstabilität und auch um die Versorgung.
Okay.
Genau.
Mich würde noch interessieren, du hast es vorhin schon angesprochen, also bevor überhaupt was gebaut wird, muss erstmal das Gelände abgefahren werden. Welche Restriktionen muss man denn beachten? Also wo darf man bauen und wo darf man auf gar keinen Fall so in den Park hinsetzen?
Also es gibt die ausschließliche Wirtschaftszone in der Nord- und Ostsee. Das ist also nach dieser 12-Meilen-Grenze, gehört das noch zum Hoheitsgebiet Deutschlands. Und da gibt es gewisse Cluster, die ausgeschrieben sind von dem zuständigen Bundesamt. Und da, in dem Beispiel Arkona, hat man dieses Arkona-Cluster zugewiesen bekommen. Und dann kann man sich überlegen, innerhalb dieses Feldes oder dieser Area liegt es dann an uns zu entscheiden, okay, wie ist die Bodenbeschaffenheit? Das kann sich auch ändern. Ne? Du kannst da weichen, da harten Boden haben. Und wie viele Anlagen stellen wir dahin? Ne? Also das BSH als Behörde sagt, in der Ost- und Nordsee könnt ihr an diesen Stellen bauen. Und dann ist sozusagen man als Betreiber oder als der Windparkbauer dann kann man sich überlegen, möchte ich viele kleine Turbinen hinstellen, wenige große und wie ist das Layout? Und das wird dann optimiert. Ne? Man muss sich ja vorstellen, also wenn ihr das sehen würdet, das Layout, das ist total wirr. Das hat erstmal keine richtige Systematik.
Ist das so aufgezeichnet dann? Also der Park ist so skizziert oder?
Genau, also im Control Room hast du eine riesige Schalttafel, in der Mitte ist Umspannwerk und dann die ganzen Punkte sind dann die Turbinen und man sieht diese Verbindung, die Innerparkverkabelung. Das sieht total wirr aus. Also man erkennt da erstmal keine Systematik. Dann muss man sich überlegen, jede Anlage kostet ja erstmal Geld, wenn ich da hinstelle. Das heißt, man sagt eher wenige Anlagen, aber dafür große Anlagen. Bei uns jetzt, wie gesagt, sind das die 6-Megawatt-Anlagen. Und dann nehmen sich ja auch die Windturbinen ein wenig den Wind weg. Das heißt, man versucht Abstand zu halten. Und dann muss man natürlich gucken, wie ist die Bodenbeschaffenheit. Dann haben wir eine ganze Abteilung, diese Windausbeute optimieren mit sehr komplexen computergestützten Modellen, wo man wirklich dann sagt, okay, das ist jetzt das beste Layout und die beste Balance zwischen Anzahl der Windturbinen und der Windausbeute. Und wenn ihr eine einzige habt, dann wird die nicht gestört, hat die freie Fläche, aber habt ihr nur eine einzige. Und dann hat man jetzt in dem Layout gesagt, bei 60 passt das.
Ah ja.
Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
Und wie sieht das dann mit dem Thema Artenschutz aus? Also gibt's da wahrscheinlich auch irgendwelche Vorschriften, dass möglichst die Fische und also Meeresbewohner und auch Vögel, die da eben auch fliegen oder ziehen, nicht gefährdet werden? Da gibt's auch schon Auflagen, oder?
Absolut. Also sehr strenge Auflagen. Ein Beispiel aus der Bauphase. Ich hatte eben gesagt, man muss dieses Fundament, dieses Metallrohr in den Boden rammen.
Ja.
Das passiert sehr simpel gesagt mit einem großen, schweren Hammer. Das erzeugt natürlich Lärm, wenn man so ein 80 Meter Stahlrohr mit 6, 7 Meter Durchmesser einfach in den Boden rammt. Das heißt, da wird darauf geachtet, dass man einen großen, schweren Hammer nimmt und wenige Male draufhaut. Das kennt man vielleicht auch von zu Hause. Das erzeugt weniger Lärm, als wenn man ganz oft mit einem kleineren Hammer draufhaut. Oder es gibt so eine Art Blasenschleier. Da wird wirklich ein großer Schlauch auf den Meeresgrund gelegt drumherum, mit Löchern drin, Kompressor Luft rein und dann steigen so Blasen hoch, die den Schall wiederum brechen. Und dann wird nochmal ein zweiter Blasenschneider, also sag mal, ein paar Meter Abstand nochmal drum gelegt, um weiter diese Lärmbelästigung zu minimieren. Und das dient natürlich da dem Schutz der Fische. Dann haben wir auch eine ganz strenge Auflage, sogenanntes Umweltmonitoring. Das heißt, vor Inbetriebnahme und auch die ersten Jahre danach haben wir jemand Externes beauftragt, natürlich in Absprache mit der Behörde und die Auflagen da erfüllend, der dann Beobachtungen macht, zum Beispiel Vögel und das alles. Wie sind die Zugvögel, wie sind die Bewegungen, was für Vögel werden dort beobachtet?
Ja.
Und das wird entsprechend reported und auch regelmäßig besprochen mit der Behörde.
Aber wenn es jetzt so wäre, also jetzt nur mal so theoretisch, es würde irgendwelche negativen Auswirkungen haben, zum Beispiel auf Zugvögel oder Meeresbewohner. Würde dann der Windpark wieder abgebaut werden? Das würde ich nämlich eher jetzt nicht glauben.
Nee, abgebaut wird er natürlich nicht. Man beobachtet es jetzt erstmal. Also ganz wichtig ist ja da, eine Datenlage zu bekommen. Weil jetzt gerade weiß ja keiner, wenn der Windpark da nicht stehen würde, wie viele Vögel würden da lang fliegen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sagen, es hat natürlich einen Impact. Also das will ich gar nicht leugnen. Wenn du da was hinbaust, in die Natur, in den Boden rammst, das erzeugt Lärm, das ist auch ein Kraftwerk am Ende des Tages. Überhaupt keine Frage. Ne? Und dass da auch mal die Umwelt drunter leidet, ich glaube, das wäre die falsche Strategie für alle Windbefürworter, das zu leugnen. Die Frage ist natürlich immer die Alternative. Ein Braunkohlekraftwerk oder andere Kraftwerke haben ja auch einen gewissen Einfluss auf die Umwelt. Und was ich auch sehr wichtig finde, ganz persönlich aus meiner Meinung, ist alles mal in Relation zu setzen. Es gibt ja verschiedene Zahlen, ne? Aber ich glaube, es sterben Millionen Vögel jedes Jahr durch Glasscheiben. Ich habe mal 8 gehört, ich habe mal 18 gehört. Also einen gewissen Impact hat die Menschheit ja da immer. Und was ich auch, um das ein bisschen auszubalancieren, auch sagen möchte, es gibt natürlich auch positive Effekte. Also dadurch, dass die Fundamente dort im Meeresboden sind, gibt es maritimen Bewuchs und auch dann Meeresbewohner, die das als Rückzugsort nutzen während der Betriebsphase. Und es ist auch ein Sperrgebiet. Ne? Also es gibt dann auch Regionen, wo sich dann Fischbestand da erholt oder da etwas zurückzieht.
Wird ja nicht gefischt da, ne? Also
genau, das nicht. Ist also, wie gesagt, ein Sperrgebiet, ne? Darf keiner reinfahren. Jetzt abgesehen mal von Militär oder anderer Nutzung, ist es ein Sperrgebiet. Da gibt es auch Impact. Aber klar, wie gesagt, es ist immer ein Eingriff in die Natur, wenn wir Menschen irgendwas hinbauen. Ja. Ich glaube, das darf man nicht leugnen.
Also wir sind jetzt, du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, Angela Merkel war zur Eröffnung da. Also es hat ja schon eine stark politische Wichtigkeit, jetzt gerade was Windparkanlagen, erneuerbaren Energien eben angeht. Und eben auch viele Tier- und Naturschützer, die mit Sicherheit ja auch auf Rügen versuchen, im Prinzip auf die negativen Folgen von so einem Windkraftanlag hinzuweisen. Wie nimmst du das wahr? Also gibt es sehr viel negatives Feedback oder überwiegt dann doch das Positive, dass hier was Erneuerbares gemacht wird?
Also du hast eben erzählt in der Einleitung, ich bin ja selbst nach Rügen auch gezogen. Und ich habe auch schon beide Seiten erlebt. Also ich selbst hatte auch schon Wahlwerbung der AfD da, wo das sehr kritisch und auch bekämpft wurde, die Windkraft, wo man immer dann nochmal überlegen muss oder zumindest einen Faktcheck da anwenden muss.
Was war da der Vorwurf oder was wurde konkret da bemängelt oder kritisiert?
Ja, also ganz konkret einfach, dass das Bild gesetzt wurde, dass so eine Windanlage quasi 5 Meter im Wasser am Strand steht und dann nach dem Motto, ne, lieber freie Sicht für Touristen als Sicht auf Windkraftanlagen. Wenn ihr mal, ihr seid immer herzlich gerne eingeladen, mich zu besuchen auf Rügen,
oh, ja, kommen wir drauf
vielleicht
zurück.
Mal im Urlaub oder im Sommer. Dieser Windpark steht 35 Kilometer entfernt.
Sieht also man ja gar nicht.
Ich suche den bewusst und will meinen Windpark sehen. Und bei gutem Wetter sieht man irgendwie so einen kleinen Punkt, wenn man es weiß. Ne? Also bei 35 Kilometern könnt ihr euch vorstellen, die Erdkrümmung spielt da eine Rolle. Das ist nicht, dass man die da sieht, wenn man oder sich gestört fühlt, wenn man dann am Strand badet. So, dann sollte man aus meiner Sicht nicht Tourismus auf Rügen und Windkraft auf Rügen gegeneinander ausspielen. Es gibt auch positive Effekte. Also wir haben direkt bei uns eine große Bäckerei, die unser Servicegebäude beobachten kann. Da sitzen im Sommer super, ich selbst auch schon, super viele da auf der Terrasse und schauen uns quasi in den Hinterhof, wenn das Schiff da einfährt oder wenn die Techniker aufs Schiff gehen. Das gibt es auch. Und ich habe sehr viel positives Feedback bekommen. Wir haben zweimal im Jahr im Hafentag offene Tür. Unter anderem jetzt wieder im April, Tag der erneuerbaren Energien des Landes Mecklenburg-Vorpommern, wo auch viele Besucher sich das anschauen. Ich selbst führe dann auch immer Anwohner und Touristen dann durch unser Betriebsgebäude. Und wenn man das dann erklärt, was wir machen, was wir alles tun auch für den Umweltschutz, versuchen auf Plastik zu verzichten, ne? Gucken, dass wir keine Leckagen haben, versuchen spritschonend zu fahren, um den CO2-Abdruck gering zu halten. Also das sind alles Sachen, die wir dann natürlich machen. Wir haben Solardach, wir haben E-Tankstellen,
alles,
für
was
E-Autos. Das ist ja, viele Leute sind ja auch gerade in dieser Industrie, weil sie Leidenschaft haben für das Thema Klimaschutz und Energiewende. Und also das ist mir ganz wichtig. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch den wirtschaftlichen Faktor, dass wir dort Arbeitsplätze schaffen in einer touristischen Gegend, wo man aber, sag ich mal, auch technische Berufe hat und braucht. Ich habe selbst in meinem Team viele Leute, die auf Rügen leben, die dann als Techniker da einen guten, sicheren, zukunftsträchtigen Job haben. Was jetzt vielleicht im Tourismusbereich einfach eine ganz andere Anforderung ist. Mhm. Ne? Wenn du dann als Elektriker für Betriebstechnik dann Windpark arbeiten kannst. Mhm. Ne? Das erweitert einfach das Spektrum nochmal.
Ja, also man merkt ja, das Thema ist deutschlandweit emotional sehr aufgeladen, auch politisch aufgeladen, ob jetzt onshore oder offshore. Jetzt hat man ja faktisch im Meer jetzt nicht diese Abstandsprobleme zum Beispiel, wie sie jetzt in Deutschland gerade diskutiert werden, also diese Kilometeranzahl weg von Häusern oder von Dörfern. Wie ist denn die Auftragslage für Ost- und Nordsee? Also ist der Trend dann zu sehen, dass es alles quasi vom Land aufs Meer abwandert, dass man sagt, okay, man möchte jetzt eben mehr im Wasser bauen als an Land, oder ist der Rückgang auch offshore zu sehen?
Ja, also leider ist der Rückgang generell zu sehen in der Windbranche in Deutschland, politisch da motiviert. Der Ausbau hatte eine Spitze in den letzten Jahren, ist jetzt etwas rückläufig, wenn man das sich anschaut, wie viele jetzt Windanlagen dann 2019 gebaut worden sind im Vergleich zu 16, 17, 18. Ist schon ein starker Rückgang. Generell aus meiner Sicht ist Offshore eine sehr gute Option, weil diese Probleme, die wir eben angesprochen haben, da nicht so stark sind. Es ist etwas außerhalb, man kann wirklich ein großes Kraftwerk bauen, viele Anlagen, große Anlagen. Und man hat auch sehr stabile Windausbeute. Einfach offshore ist der Wind ja wesentlich konstanter an Land. Arkona war jetzt nochmal ein großer Windpark, der gebaut wurde. Es gibt noch ein, zwei Projekte irgendwie in der Pipeline, aber leider ist es rückläufig. Und wenn man sich die Industrie anschaut im Ganzen, sind die großen Wachstumsmärkte eher in Asien oder auch in den USA. Mhm. Wir selbst als Firma sind da tätig und schauen uns das an. Ich selbst durfte schon Delegationen aus zum Beispiel Japan begrüßen und willkommen heißen. Auch japanische Kollegen, die ja von den Energiewende gehört haben. Ich finde das also super spannend.
Da gibt's was.
Da ist ja noch mehr Atomkraft in Japan.
Ja. Ja, aber wir hatten jetzt ein Fernsehteam da, die haben eine Doku gemacht. Und der Regisseur sagt ganz klar, wir hatten da Fukushima, das war ein Ereignis, was in Japan stattgefunden hat. Und in Deutschland hat es so viel ausgelöst. Und die kommen jetzt rüber und sagen, ja, zeig mal, wie macht ihr das denn? Ne? Können wir davon lernen? Wir haben eine Kooperation dort in Japan noch aufgebaut. Und das sind starke Wachstumsmärkte. Ne? Ich wünsche mir natürlich selbst persönlich, also Platz ist noch da in der Nord- und Ostsee, dass wir da weiter ausbauen. Ich persönlich glaube, es muss eine Mischung sein zwischen dezentraler Energieerzeugung und auch diesem Kraftwerksbetrieb, wie wir ihn haben, im großen Stil. Und da bietet sich halt Offshore an und Potenzial ist noch da. Es gibt ja leider den Deckel. Wir sind im Moment bei 6 Gigawatt. Da gibt es diese Ausbauziele bis 2030, wo man das jetzt so leicht erhöht hat, aber sagt dann ungefähr, bei 20 Gigawatt will man auskommen. Im Offshore-Bereich sagt man, da ist halt noch wesentlich mehr Potenzial.
Wie viel?
Drin. Ja, ungefähr 50 Gigawatt bis 2050. Okay. Unterschiedliche Nummern und je nachdem, wie man fragt. Ne? Aber da ist auf jeden Fall Potenzial. Also es ist technisch möglich. Die Potenziale sind auf jeden Fall da. Und jetzt ist die Frage dann des politischen Willens einfach.
Also würdest du den Rückgang schon auf die politische Situation schieben oder würdest du sagen, der Rückgang hat auch andere Gründe?
Also ganz persönlich, aus meiner Sicht, ist es eher politisch zu sehen. Es gibt da keine, ich sag mal, technischen Gründe. Klar gibt es immer Herausforderungen, um Gottes Willen, aber die Lernkurve in der Windindustrie ist enorm. Wenn ihr mal schaut, das hat irgendwie Anfang der 90er Jahre angefangen, da waren also die Turbinengrößen, wie die sich entwickelt haben, die Professionalität, ich hatte eben erzählt, jetzt Arkona haben irgendwie eine Turbine an einem Tag gestellt, enormer Professionalisierungsgrad. Stopp mich jetzt, wenn ich da euch zu sehr langweile, aber
nein, überhaupt nicht.
Bei uns
nicht.
Ganz groß ist ja Verfügbarkeit. Also ihr müsst euch vorstellen, so eine Turbine muss sich ja drehen, wenn Wind weht. Wenn kein Wind weht und ich die steht oder die kaputt ist, kein Problem. Da verliere ich ja erstmal keine Produktion oder keine Stromerzeugung. Das heißt, wir haben jetzt auf Arkona eine energetische Verfügbarkeit letztes Jahr gehabt von 99,3%. Wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf, ein extrem guter Start. Klar ist auch immer etwas Glück dabei, aber man sieht, wenn man eingebunden ist in eine große Flotte und voneinander lernen kann, was man da rausholen kann. Und früher, ja, dann war es irgendwie im 80er-Bereich oder knapp irgendwie 90% Verfügbarkeit. Also die Industrie entwickelt sich einfach enorm weiter. Arkona hat jetzt 6-Megawatt-Turbine. Ich hatte eben erzählt, das ist eine der letzten, die dort von dem OEM gebaut wurde oder dafür produziert wurde. Die Windparks jetzt gehen in den 10 Megawatt, 12 Megawatt Bereich. Zum Teil plant man schon dann Mitte der 20er Jahre ja mit 15 Megawatt Anlagen. Das professionalisiert sich alles. Klar gibt es Herausforderungen, gibt es aber in jeder Branche.
Sonst wäre es ja auch langweilig.
Sonst wäre es auch langweilig. Dafür sind wir Ingenieure auch da, um diese Probleme zu lösen. Ne? Ja.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Ziel der Bundesregierung ist ja bis 2030 65% des Stromverbrauchs aus erneuerbarer Energie zu produzieren. Und da sieht man ja schon im Prinzip, was technisch möglich ist, aber wo es eben dann eben an politisch und gesellschaftlichen Akzeptanzen einfach auch hängt.
Ja, das Akzeptanzthema ist natürlich, das kennen wir aus vielen Bereichen. Generell finden, glaube ich, viele Leute erneuerbare gut. Nur nicht vor der eigenen Haustür. Ich glaube, das gibt es mit vielen Themen. Ist ein Unterschied, ob ich das im Großen befürworte oder ob es mich dann selbst betrifft. Ne? Egal, ob das jetzt Energiebranche ist oder andere Branchen. Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Wie gesagt, in meinem begrenzten Erfahrungsbereich für Arkona auf Rügen kann ich sagen, wir integrieren uns da, man holt die Leute ab, man zeigt denen das. Man ist transparent und sagt, was man macht und warum man das macht. Man sagt auch ganz ehrlich, ja, es gibt hier Probleme und wir arbeiten dran und geht dann Schritt für Schritt weiter. Die Frage ist ja immer die Alternative. Ne? VDI-Präsident war ja auch hier bei euch. Man hat ja, ne, ich fand ich sehr schön, eine eurer ersten Folgen war das ja.
Stimmt.
Wir brauchen einen gewissen Netzausbau. Da bin ich vollkommen bei Käfer. Wir müssen ja von Nord nach Süden den Strom produzieren, transportieren. Und da muss halt irgendwo eine Leitung passieren.
Ja.
Das sind alles so Aspekte, wo man das große Ganze sehen muss. Und ich weiß nicht, ich vergleiche es immer gerne mit dem ganzen Strahlungsthema. Ich weiß noch, wie nervös Leute waren damals mit WLAN oder am Flughafen sind. Und heute.
Die Germangst.
Ja, und heute hat jeder irgendwie Handy in der Tasche und so viel WLAN-Hotspots und alle wollen immer mehr WLAN. Also es ist, glaube ich, eine Sache, die sich mit der Akzeptanz entwickelt, wenn sich Technologie entwickelt.
Ne? Wie weit kann denn die Digitalisierung Windenergie vorantreiben?
Ja, hoffentlich sehr weit. also ganz persönlich von mir eine Leidenschaft und auch Interesse oder ein Steckenpferd, das ganze Thema Digitalisierung. Ich habe es eben schon gesagt, 99,3% irgendwann ist ja auch da Schluss. Und wie in der Formel 1 oder in anderen Bereichen, wenn man besser werden will, wenn man dann das letzte Fünkchen rausholen will, dann muss man halt auf Details achten. Und wie in ganz vielen anderen Industrien ist auch hier einfach gesunde Datengrundlage entscheidend für den Erfolg. Das heißt, wenn ich jetzt nächstes Jahr meine Wartungskampagne plane und weiß genau, was war jetzt im letzten Jahr oder die letzten Jahre, was waren meine Verbräuche, was waren die Probleme, dann kann ich natürlich viel effizienter sein. Ich glaube, das ist generelles Ingenieursthema, aber zeigt sich halt auch in der Windbranche. Wenn du jetzt rausfährst und eine Turbine reparieren möchtest und Eike ist gerade in der Aufschicht und du kannst nicht anrufen, dann schaust du halt in deinem iPad nach und siehst, ah, Eike war da letzte Woche mit Marvin und hat den Umrichter getauscht. Jetzt habe ich da ein Problem, dann starte ich da mal. Und das sind so ganz einfache Sachen, aber um das Beispiel zu zeigen, wo man besser wird. Ne? Mhm. Wie ist die Wettervorhersage? Wie wird die Stromproduktion sein? Haben wir vielleicht übermorgen ein Wetterfenster? Das heißt, wir fahren heute nicht raus, bleiben hier, bereiten noch ein paar Sachen vor, fahren dann in ein oder zwei Tagen raus. Einfach um die Produktion zu optimieren. Mhm. Ne? Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Daten sammeln, Daten auswerten und auch, dass du nicht erst rausfährst, wenn die Turbine kaputt ist.
Ja, dann
sondern,
ist es schon zu spät.
Genau. Dass du zu mir kommst und sagst, ah Frank, die Temperatur hat sich hier leicht erhöht im Generator.
Genau, können
wir
vorbeugen.
Wir müssen da nochmal hin. Ja, wir müssen uns nochmal anschauen.
Wie viele Daten laufen denn ungefähr so Pi mal Daumen von einer Windanlage ein?
Boah. Das ist eine sehr gute Frage.
Viel wahrscheinlich.
Also extrem viel.
Giga.
Wir haben extrem, also muss ich dir vorstellen, wir haben, das sind sogenannte SCADA-Systeme, wo man die Turbinen und auch so Umspannwerk mit steuert und auch die ganzen Daten erfasst. Das sind alle Produktionsdaten. Es gibt Wetterdaten auf den Anlagen. Es gibt zig Sensoren innerhalb des Maschinenhauses, Temperaturen, Vibrationen. Sachen, die da gemessen werden. Also es sind super viele Punkte. Ich kann jetzt leider keine Gigabyte-Zahl oder sowas sagen.
Na gut.
Aber es ist
klingt auf jeden Fall ausreichend.
Also, nee, absolut. Ja.
Nochmal vielleicht ein anderes Thema und zwar nochmal vielleicht zu dir persönlich. Ich habe mich gefragt, wie wird man denn eigentlich Plant Manager? Also ist das schon irgendwie so im Studium, also in der Studienwahl. Du bist Studierender Maschinenbauer. Also hast du dir dann da schon konkret im Studium gedacht, okay, das will ich machen? Oder wie war dein Weg dorthin, wo du jetzt bist?
Ja, auch sehr gute Frage. Im Studium, ich habe in Aachen studiert, also war es mir wichtig, sehr breit aufgestellt zu sein. Ich hatte da am Anfang des Studiums noch keinen besonderen Berufswunsch. Mathe, Physik waren meine Leistungskurse, waren immer so Steckenpferde oder lag es irgendwie nah, im Bereich Maschinenbau oder bei mir dann in dem Falle Produktionstechnik zu studieren, Aachen als gute Adresse. Und dann kam so das Thema Klimawandel, erneuerbare Energien so im Studium. Und da war ich dann in einer Studentenorganisation tätig, die sich damit beschäftigt hat. Und so bin ich dann reingekommen und habe dann irgendwie da meine Leidenschaft für entdeckt. Und da war mir klar, okay, ich möchte da als Ingenieur, der von Haus aus das Privileg hat, Probleme zu lösen, da teilhaben, ein Teil von sein. Und dann war mir ganz persönlich wichtig, im internationalen Umfeld, in einem Großkonzern, wo man halt viel lernen kann, wo man viele Möglichkeiten hat, sich Sachen anzuschauen, auch in verschiedenen Ländern tätig sein kann. Und so bin ich dann in diese Richtung gegangen. Am Anfang, meine Diplomarbeit war im Qualitätsmanagement für einen unserer Offshore-Windparks Ambonbank. Auch ein Tablet mit einer App zur Datensammlung, Qualitätsinspekteure, die sich das angeschaut haben. Und da war es so ein bisschen die Kombination zwischen Engineering, Digitalisierung, Qualitätsmanagement, das passt da ganz gut rein in eine Industrie, die da sich weiterentwickelt und wie gesagt, noch am Anfang der Lernkurve ist. Ja, und dann wurde ich Teamlead und habe auch in den USA gearbeitet im Bereich Digitalisierung, Wartungsplanung, Materialwirtschaft. Und darüber ergab sich dann der nächste Schritt. Also es ist, vielleicht um das jetzt nicht so lange kurz zu beantworten, das war kein richtiger Plan.
Bist du gekommen?
Genau, kennt ihr vielleicht auch.
Ja, ich würde sagen, das ist, glaube ich, jetzt für
eigentlich auch fast jedem so, ne?
Aber es entwickelt sich irgendwie, ne? Und ich glaube, was wichtig ist, wenn man mit Leidenschaft dabei ist, dann findet sich irgendwie der
Weg dann automatisch, ja. Genau.
Und es ist jetzt vielleicht auch mittlerweile dann kein klassischer Ingenieursjob mehr, ne? Ich hatte im Vorgespräch gesagt, dass ich das letzte Mal was berechnet habe, ist schon was her. Es geht halt da viel um Projektmanagement, Stakeholdermanagement ist ganz wichtig. Was natürlich auch spannend ist, als Ingenieur und dann im Bereich Führung, im Bereich Leadership, viele Personalthemen habe ich auch. Das macht auch einen großen Anteil des Alltags aus. Und gleichzeitig ist es halt für mich immer wieder spannend und super, so nah am Business zu sein. Du hast ja eben schon ein bisschen angedeutet, nur da stehst und die Schiffe fahren raus und alle Techniker sind da voll motiviert, in voller Ausrüstung und haben Bock. Und jeder spürt und so ein bisschen, das ist ja mein Baby, mein Windpark. Und es tut jedem so ein bisschen weh, wenn eine Turbine steht und dann
ne? Leidet man mit.
Da leidet man auf jeden Fall mit und das ist halt so der Drive. Und klar, viele Kollegen sind technikbegeistert. Ich glaube, das teilen wir alle. Teil dir von dem ganzen Thema Energiewende und Klimaschutz zu sein, ist auch ein wichtiger Aspekt. Und dann halt eine große Vielfalt einfach und Abwechslung, die man hat im Job.
Und jeden Tag schön die Meeresluft um die Nase, das ist doch auch irgendwie ein schöner
Gedanke. Hat ja auch nicht jeder, ne?
Ja, ja, absolut. Ja, wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen, könnt ihr mal schauen, Rügen ist eine wunderschöne Insel.
Das sollten wir
das
echt
machen
mal
wir gerne machen, oder?
Ja. Kann ich mal.
Die nächste Folge dann aus dem Windpark.
Ja, sehr gerne. Ja.
So, hast du noch eine Frage?
Ich habe noch eine Frage und zwar würde ich gerne noch wissen, wie sich die Arbeit in den USA von hier unterscheidet. Also du hast ja auch quasi da Berufserfahrung gesammelt. Gibt es da irgendwelche Unterschiede zu hier, was jetzt Daten zum Beispiel angeht oder generell die Handhabung mit diesem Thema?
Na gut, es gibt natürlich einige kulturelle Unterschiede. Ich glaube, das kann man fair sagen, so Norddeutscher oder Texaner ist ein anderer Schlag. In den USA sind wir nur im Onshore-Geschäft vertreten.
Okay.
Da ist natürlich dann, die Windparks sind größer, die Turbinen waren etwas kleiner. Aber was ich da sehr beeindruckend fand, und das hätte ich auch ehrlich nicht gedacht, dieser Pragmatismus. Texas kannte ich immer nur als Ölland. Und dann sagen die Leute, na gut, der Ölpreis sinkt, das ist eine Industrie, also Windindustrie ist eine Industrie, die wächst und sind da sehr pragmatisch und sind dann umgeschwungen und geben dann da halt Vollgas. Und ja, das war für mich sehr beeindruckend zu sehen, dann irgendwie in einem Dorf mit 600 Einwohnern haben die 1200 Windturbinen.
Ach.
Und das ist dann, die haben halt Platz, da ist viel Wind, da sind wenige Hindernisse, die den Wind aufhalten. Das ist schon spannend. Ich kann jetzt nicht sagen, digitalisierungsmäßig, dass da ein großer Unterschied ist. Was ich, vielleicht eine Anekdote, ich habe da ein Training gegeben und war so ein Kollege fragt immer, es klappt irgendwie nicht, ich klicke hier und klicke hier. Und dann hat er mich gefragt, sag ich, was machst du denn da? Warum? Irgendwas stimmte nicht. Und dann gehe ich dann so als Trainer hin und sage, was ist denn los? Und er hat rechts und links Mausklick verwechselt irgendwie.
Ne? Ach, so simpel kann es manchmal sein, ne?
Und dann sage ich, was ist denn da los? Und dann sagt er, Frank, ich habe in meinem Leben noch keine Maus benutzt.
Ach.
Und ich fand das so verrückt, der war irgendwie schon einen Schritt weiter.
Ja. Ja. Die Basics waren aber nicht vorhanden.
Okay. Ja, also das habe ich mir dann alt vor. Ne? Also,
ja, aber witzige
dann,
Geschichte.
Da bist du da mitten in der texanischen weiten Welt und ja, das fand ich irgendwie ein cooles Mindset. Ne? Sehr, sehr pragmatisch, ja, sehr schön. Zukunftsorientiert. Das ist schon ganz cool. Aber wir lernen auch gut voneinander. Ich glaube, das ergänzt
sich. Sein.
Ja, das ergänzt sich. Ja.
Alles klar, dann würde ich sagen, wir sind am Ende und bedanken uns bei dir, Frank.
Vielen Dank, war sehr spannend.
Für das Gespräch und
beobachten
dann
wir
jetzt,
mal, wie es weitergeht.
Auf genau, Rügen. Und gucken mal, ob wir es mal nach Rügen schaffen.
Ja, sehr das gerne. Und vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte.
Gerne.
Vielen Dank.
Gerne.
Spaß
gemacht. Tschüss. Ja, wenn ihr jetzt noch mehr erfahren wollt zum Thema Offshore und Windenergie, dann schaut mal bei uns in die Shownotes rein. Da haben wir ganz viele Links für euch reingepackt vom VDI und von Ingenieur.de. Und wie immer nicht zu vergessen, folgt uns, teilt uns, empfiehlt uns. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt an podcast@vdi.de.